Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, guck mal, Peter, das ist doch schön. Hier scheinen ja Menschen wieder so 20 Minuten für uns Zeit zu haben. Ich finde dich übrigens extrem sexy heute. Ihr wisst ja, ich habe mir vor langer, langer Zeit schon Peter gewünscht in Robe, wie sich das für einen Anwalt gehört. Ich habe es bisher noch nicht gekriegt. Stattdessen bekomme ich dich heute im lockeren T-Shirt und mit einer Brille, die du, glaube ich, als Elfjähriger auch schon getragen hast. So eine Harry-Potter-Brille in, ich muss dir sagen, zu klein.
Ja, die ist, glaube ich, seit meiner Einschulung irgendwo in der Ecke gelegen. Und mittlerweile habe ich sie wiedergefunden und ziehe sie auch ganz gerne an. Wie ein junger Mann, glaube ich.
Absolut. Also ja. Ihr seht schon, wir sind bereit heute für einen neuen Fall. Ihr hoffentlich auch. Große Frage für uns ist ja immer, welche Fälle wollt ihr wohl? Also was interessiert euch am meisten? Peter, bei unseren bisherigen Fällen gibt's einen Spitzenreiter.
Ja, unser bisheriger Spitzenreiter ist falsch gelegen. Das war unser zweiter Fall.
Karl,
genau. Karl hatte Kinderlähmung und wurde bei der Operation nicht richtig gelagert. Mhm. Und solche Lagerungsschäden, die kommen sehr, sehr häufig vor. Und da kann auch jeder von betroffen sein. Und darum ist das ein Fall, den viele spannend und interessant finden.
Für mich war das komplettes Neuland, dass es auch bei der OP so drauf ankommt, wie man liegt. Dass man liegt halt da.
Gerade nicht. Also es hat uns sogar ein Fachmann angeschrieben, der in diesem Bereich tätig ist, der spezielle Schulungen abhält, wie Patienten gelagert werden müssen. Er hat also mitgeteilt, dass die Lagerung, das ist nach seiner Ansicht so, mindestens genauso wichtig ist wie die Operation selber. Und das ist schon sehr erstaunlich. Und er hat uns gebeten, darauf hinzuweisen, dass es da spezielle Fachkräfte gibt, die entsprechende Schulungen machen.
Ist in diesem Augenblick passiert. Danke dir, Peter. So, für heute haben wir uns überlegt, wir schauen uns einen Fall an, bei dem es um eine Hüft-OP geht. Da hast du auch mal gesagt, das sind bei euch in der Kanzlei die Fälle, die am häufigsten sogar oder häufig vorkommen, wo es eben Probleme gibt.
Ja, Hüfte steht bei uns im Moment. Und im Moment heißt eigentlich seit einigen Jahren auf Platz 1. Wir kategorisieren unsere Fälle nach Körperteilen. Wir nennen das dann die Hüfte, die Brust, der Kopf, das Bein.
Im Fitnessstudio ist es Bauch, Beine, Po, so ist es dann in der Anwaltskanzlei. Beine, Po, so.
Wir machen das so ein bisschen vergleichbar. Und ja, die Hüfte ist auf Platz 1. Es gibt sehr, sehr viele Hüftoperationen in Deutschland. Und dementsprechend gibt es dann auch gehäuft Fehler oder vermeintliche Fehler in diesem Bereich, aber das ist auf Platz 1 unserer kanzleiinternen Statistik. Ob das jetzt bundesweit auch so ist, das weiß ich nicht, aber der Fall kommt sehr, sehr häufig vor.
Also kann man da jetzt den Rückschluss ziehen, ist die Menge macht es, die dann auch die Menge von ärztlichen Fehlern macht und nicht, weil das so schwierige Operationen sind.
Ja, ich denke schon, dass das die Masse ausmacht. Wo viel operiert wird, passieren natürlich auch im Verhältnis mehr Fehler als bei Operationen, die man zweimal im Jahr macht. Da kann es natürlich auch bei uns in der Praxis als Patientenanwälte nicht so häufig vorkommen.
Also wie die Späne beim Hobeln. Wir steigen ein in unseren heutigen Fall. Überschrift die Hüfte, in diesem Fall sogar die unendliche Hüfte. Wir beleuchten heute die Leidensgeschichte von Matthias und die kann man mit einem Wort beschreiben: Schmerz. So geht es Matthias heute. Er leidet tagsüber an Schmerzen, in der Nacht wird es immer noch schlimmer. Schmerzmittel helfen nur für kurze Zeit. Matthias ist auf den Rollstuhl angewiesen. Mehr als 3 Schritte an Gehhilfen schafft er nicht. Und er und seine Frau überlegen, aus ihrem schönen Häuschen auszuziehen und in eine behindertengerechte Wohnung umzuziehen. Wie konnte es so weit kommen? Das wollen wir herausfinden. Und dafür spulen wir zurück. Matthias ist Ende 50. Er war Berufssoldat bei der Bundeswehr und ist jetzt im Ruhestand. Seine Frau Stefanie arbeitet noch und Matthias schmeißt einen großen Teil des Haushaltes. Und dabei meldet sich immer häufiger seine rechte Hüfte. Sie schmerzt. Matthias, sind die Gründe dafür auch durchaus bewusst? Zum einen liegt es, so glaubt er, an seinem Alter und er wiegt zu viel. 140 Kilo bei einer Größe von 1,75 Meter. Peter, sind das auch so die Hauptfeinde des Hüftgelenks? Also Alter und Gewicht?
Ja, also mit zunehmendem Alter setzt naturgemäß ein zunehmender Verschleiß auch ein. Und darum sind die meisten Patienten, die künstliche Hüftgelenke oder bekommen oder überhaupt an Hüftbeschwerden leiden, jenseits der 60 oder 70 oder noch älter. Ja, und Übergewicht, nicht nur bei der Hüfte, belastet das auch in diesem Fall, auch in anderen Fällen natürlich, was bekannt ist. Und das sind sicherlich die beiden Hauptfaktoren. Ja. Vielleicht auch noch eine Ergänzung. Also wer sehr viel Sport gemacht hat, man hört ja immer von Fußballprofis, die im Alter dann Hüftprobleme haben, auch eine künstliche Hüfte bekommen. Boris Becker ist da ein sehr bekannter Fall. Mhm. Auch die haben in ihrer Jugend, in ihrer Primetime danach, die Hüfte dann über Gebühr beansprucht und zahlen dann den Preis im Alter mit entsprechenden Beschwerden und Veränderungen vielleicht.
Und wenn dann noch ein paar Pfunde zu viel draufkommen, wird es ja auch nicht besser.
Wird nicht besser, ja.
Irgendwann ist bei Matthias auch der Punkt erreicht, er soll ein neues Hüftgelenk bekommen. In der Klinik wird seine rechte Hüfte durch eine Prothese ersetzt. Also die OP, das ist Business as usual in diesem Krankenhaus. Der Heilungsprozess verläuft auch gut. Allerdings verspürt Matthias nach knapp 3 Monaten etwa wieder stärker werdende Schmerzen. Eine Untersuchung ergibt eine Protheseninfektion. Das heißt, er muss wieder in den Operationssaal. Das künstliche Gelenk wird ausgebaut. Und zunächst einmal bekommt er kein neues, sondern es wird ersetzt durch einen Spacer. Ich rate jetzt mal, Space, Platz schaffen, das bin ich auf dem richtigen Weg.
Du bist sowas von auf dem richtigen Weg. Also Spacer, das ist quasi eine zeitweise verbleibende Prothese, weil die ursprüngliche Prothese wird rausoperiert. Dann kommt so ein Spacer rein, der für eine gewisse Zeit dann den Zustand erhält, damit man ein anderes Implantat dann später einsetzen kann. Keine angenehme Zeit, weil man sich kaum bewegen kann. Ja, schmerzhaft auch, aber das weniger. Man ist einfach unheimlich eingeschränkt in der Bewegung.
Das ist ja kein neues Gelenk, es ist ja starr.
Es ist einfach nur so ein Platzhalter. Mhm. Und das vielleicht auch nochmal zum Verständnis für unsere Hörer. Infektionen entstehen oder Bakterien, Keime siedeln sich sehr gerne an metallischen Gegenständen an. Das ist so ein Bereich, so ein Biotop, nenne ich es mal, aus der Biologie, wo die sich wohlfühlen, und da haften die gerne an und da entstehen dann häufig dann entsprechende Infektionen. Das ist nicht selten.
Warum nimmt man denn kein anderes Material? Es gibt doch, die NASA muss doch was haben.
Es gibt auch, natürlich gibt es auch andere Materialien, aber die sind nicht alle geeignet. Aber der Körper hat viele Stellen, wo andere Materialien eingesetzt werden, die nicht so anfällig sind, dass sich Bakterien entsprechend oder Keime, die haften sich da gerne an, und da ist immer das Risiko, dass in dem Bereich eine Infektion entsteht, sehr, sehr groß.
Matthias hat 3 Monate lang diesen Spacer in seiner Hüfte. Dann endlich bekommt er eine neue Hüftgelenksprothese eingesetzt. Auch diesmal scheint erst wieder alles gut zu sein. 2 Monate später allerdings, es ist der erste Weihnachtstag. Wir haben etwas ständig Fälle, wo am Weihnachten was passiert. Das ist ja, das zieht sich ja hier schon fast wie ein roter Faden durch.
Ja, wie ich schon gesagt habe, man sollte sehen, dass man nicht an Feiertagen, an Wochenenden ins Krankenhaus muss. Natürlich sucht man sich das nicht aus, aber gerade an Weihnachten sind die Krankenhäuser nicht voll besetzt und
Und keiner möchte da auch an Weihnachten hin.
Das kommt auch noch dazu.
So, bei Matthias, wie gesagt, es ist der erste Weihnachtstag. An dem Tag bricht seine Hüftprothese. Es ist ein sogenannter Konusbruch. Peter, was ist da wo gebrochen? Diese Prothese besteht ja aus mehreren Teilen.
Genau, also die sogenannte Konusverbindung ist die Verbindung zwischen Hals der Prothese und dem Prothesenschaft. Mhm. Und da kommt es nicht häufig, aber wenn, kommt es in diesem Bereich zu Brüchen.
Also wir haben jetzt schon eine Infektion gehabt, wir haben ein neues Hüftgelenk, das bricht. Ja, und jetzt beginnt für Matthias wirklich ein Operationsmarathon. Er bekommt wieder eine neue Prothese. Unterhalb der Prothesenspitze bricht der Schaft seines Oberschenkels. Diese Fraktur wird fixiert, die heilt aber sehr schlecht. Und deswegen muss Matthias wieder operiert werden. Dabei stellt sich raus, die Prothese hat sich gelockert. Also Matthias hat mittlerweile auch Dauerschmerzen. An Laufen ist bei ihm schon gar nicht mehr zu denken. Er kann sich jetzt nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen. Und eine weitere Operation, so sagt man ihm, sei erst möglich, wenn dieser Oberschenkelbruch ausgeheilt ist. Matthias kämpft also mit seinen starken Schmerzen. Ein halbes Jahr nach seiner letzten OP, also das ist ein halbes Jahr vergangen, da werden Röntgenaufnahmen und ein CT gemacht. Und das Ergebnis, die Schrauben und die Platten, kann man so sagen, ne, an seinem Oberschenkel, Die sind locker. Also der Bruch an sich ist wohl gut verheilt, aber an der Prothese ist was nicht ganz fest. Nach 8 Wochen Wartezeit sollen diese Schrauben rausgeholt werden. Der OP-Termin steht auch schon fest. Doch dann kommt die Information, die Platte am Oberschenkel und auch die gesamte Hüftprothese sind keimbelastet. Also wieder infiziert wie am Anfang.
Ja, also man kann schon sagen, Matthias lässt in dem Fall wirklich nichts aus, was sich zutragen kann. Das ganze Spektrum der Komplikationen in diesem Bereich, das hat er mitgenommen.
Also der Grad der Belastung ist bei Matthias jetzt nach diesen diversen Operationen schon ziemlich hoch. Also es kommt wieder alles raus. So, Matthias bekommt dann wieder eine neue künstliche Hüfte. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft der arme Mann jetzt schon unter das Messer kam. Diesmal wird ihm eine nicht zementierte Spezialprothese eingesetzt.
Ja, das ist einfach so. Mit jeder weiteren Operation wird ja das organische Material, was noch vorhanden war, muss ja weiter abgebaut werden. Es muss wieder mehr Platz geschafft werden. Es muss vielleicht mehr Knochensubstanz abgetragen werden, mehr Gewebe. Es gibt mehr Verwachsungen. Also jede weitere Operation führt ja zu neuen Schwierigkeiten. Man sagt ja auch, ein Hüftimplantat mittlerweile so 15 Jahre plus minus. Manche sagen 10, manche 20. Bei manchen hält es auch länger. Aber dann kann man das zweimal machen, wenn man Glück hat, dreimal. Wir hatten einen Fall, da war es sogar zum 4. Mal, aber das sind Ausnahmen. Also man kann das nicht beliebig oft wiederholen, sonst ist nachher nichts mehr da, wo man irgendwas befestigen kann.
Ja.
Und dann bleibt oft nur noch der Rollstuhl im Endeffekt.
Ja, Matthias wird gesagt, nach den vielen Protheseneinsätzen könne eine neue jetzt nicht mehr am oberen Teil des Oberschenkelknochens befestigt werden, also zementiert werden, weil an der Stelle eine sichere Befestigung gar nicht mehr möglich sei. Die neue Prothese müsse im gesamten Oberschenkel befestigt werden. Soweit der Plan. Als diese Operation dann durchgeführt wird, stellt man fest, dass der obere Teil von Matthias Oberschenkelknochen von diesen vielen OPs so stark geschädigt ist, dass man beschließt, den Oberschenkel bis auf einen Rest von 14 Zentimetern zu entfernen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Oberschenkelknochen ist, aber deutlich länger als 14 Zentimeter.
Ist natürlich abhängig von der Körpergröße. Jetzt bei dir wird er nicht so lang sein, aber auch deutlich länger als 14 Zentimeter. Und ja, das ist schon ein sehr, sehr stabiler Knochen. Und alles, was man da wegnimmt, führt natürlich naturgemäß schon zu einer weiteren Instabilität.
Bei Matthias ist es jetzt so, dass in den Restknochen eine sogenannte Megaprothese einzementiert wird. Also das ist so offensichtlich ein Apparillo.
Ja, das ist so quasi das Umfassendste, so muss man es richtigerweise formulieren, was in dem Bereich möglich ist, glaube ich. Ultima Ratio könnte man sagen, so das letzte Mittel, was verbleibt.
Matthias hat also eine absolute Odyssee hier mitgemacht mit diesen zahlreichen Operationen und wir haben euch ja zu Beginn geschildert, wie es ihm heute geht, beziehungsweise wie schlecht es ihm geht. Matthias ist ein Pflegefall mit Dauerschmerzen. Kommen wir zum juristischen Teil. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, es hat sogar mehrere ärztliche Fehler gegeben. Wir konnten uns allerdings im Vorfeld nicht mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung verständigen, sodass wir auch in diesem Fall ein Landgericht anrufen mussten, eine spezielle Arzthaftungskammer beim Landgericht.
Was sagt denn dann so eine Versicherung? Gucken sich die Akten an und sagen, das konnte man so nicht verhindern.
Genau, wir haben vorgetragen, wo wir Fehler sehen und die Versicherung hat uns entgegengesetzt, wir sehen das anders, wir sehen da keinen Fehler. Unser Versicherungsnehmer, also unsere Ärzte, haben alles richtig gemacht und wir sind nicht bereit, in eine Regulierung einzutreten.
In diesem Fall von Matthias, und da nehme ich jetzt schon mal so eine Kleinigkeit vorweg, gucken wir uns ein Hüftgelenk mal etwas genauer an, was da ja quasi verbaut wurde. Sagen wir so, Materialfehler lag nicht vor, aber was anderes.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Tanina, Materialfehler. Das haben wir in diesem Bereich recht häufig. Wenn beispielsweise eine Prothese bricht, dann kann es verschiedene Ursachen geben. Dann sagen die Ärzte, ja, wir haben schlechtes Material bekommen, das ist ein Materialfehler. Der Hersteller sagt natürlich, nein, das Material ist das Allerbeste, was wir verwenden. Das muss der Arzt falsch eingesetzt haben. Der hat sich nicht an die Vorgaben, die wir gemacht haben, gehalten und darum ist es zum Bruch gekommen. Also man schiebt sich quasi den schwarzen Peter wechselseitig zu. Darum verklagen wir in solchen Fällen häufig beide. Einer von beiden ist vielleicht verantwortlich und dann, wenn man den einen nicht verklagen würde und dann wartet und dann fällt einem nach 5 Jahren auf oder man bekommt ein Urteil, in dem heißt es dann, ja, es ist ein Materialfehler, dem Arzt ist das nicht anzulasten, dann will man den Hersteller in Anspruch nehmen, aber die Ansprüche sind verjährt, dann hat man als Anwalt einen Kunstfehler begangen.
Über das Thema werden wir auch nochmal sprechen, Verjährung, ganz dringendes
Thema. Wichtiges Thema und darum nehmen wir beide in Anspruch oder man verkündet einem den Streit, das ist so ein juristischer Fachbegriff, auf jeden Fall, um zu verhindern, dass die Verjährung gegen einen von beiden dann eintritt. Und ja, um zum Fall von Matthias zurückzukommen, hier sind bei den verschiedenen Operationen nicht gleiche, vom gleichen Hersteller produzierte Hälse verwendet worden, also verschiedene Materialien von unterschiedlichen Herstellern.
Die sind miteinander kombiniert worden.
Die sind miteinander kombiniert worden. Das ist gar nicht so selten und das ist oftmals auch in Ordnung. Aber es gibt auch Vorgaben, wo es heißt vom Hersteller, dieser Schaft darf nur mit dem von uns hergestellten Hals kombiniert werden. Sonst alles andere ist ausgeschlossen, weil jenes und dieses. Und hier waren es ja auch spezielle Schäfte, ein sehr, sehr großer. Und da war die Vorgabe, nicht mit einem herstellerfremden Hals verbinden, dann kann es zu diesen Konusbrüchen kommen.
Okay,
oder
die sagen das aber nicht, um jetzt ihr eigenes Produkt zu verkaufen,
nein,
damit Geld zu verdienen. Sondern die sagen, dass Erfahrungswerte sind so, dass geht nicht gut miteinander.
Genau, zumindest bei dieser Konstellation nicht. Das passt schon mal mit anderen Herstellern. Das, wie gesagt, das wird auch gar nicht so selten gemacht, dass man auf verschiedene Fabrikate zurückgreift. Aber in dem Fall war das nicht erlaubt und das war einer der großen Fehler, der gemacht worden ist. Man könnte jetzt hier auch wieder dran denken, Mensch, Infektionen sind entstanden und die haben die nicht ausreichend therapiert. Nein, das konnte als Fehler nicht festgestellt werden, weil es tritt häufiger auf, einfach schicksalhaft. Die haben dann auch adäquat reagiert, das Ärzteteam. Das war jetzt kein Fehler. Hier war der Fehler, dass das Schaft und Hals nicht zusammengepasst haben. Es gab noch weitere Fehler bei der Implementierung. Da hätte ein anderer Zement, nenne ich es mal, verwendet werden müssen und andere Umstände, die zu beschreiben jetzt zu weit gingen und zu speziell wäre. Aber es gab so 2, 3 Fehler, die der Sachverständige, der im Prozess dann auch tätig geworden ist, den Ärzten ins Poesiealbum geschrieben hat. Und darum hat das Gericht letztendlich dann auch einen Vergleichsvorschlag gemacht. Und ja, Matthias hat einen Betrag, der nicht allzu hoch ist, aber der in dem Fall durchaus als angemessen anzusehen ist, von etwas über 50.000 Euro erhalten.
Erscheint mir jetzt wenig, der Mann sitzt im Rollstuhl. Schmerzen.
Ja, aber vieles ist einfach darauf zurück, auf die Infektion zurückzuführen. Und die ist ja schicksalhaft eingetreten.
Okay.
Also da muss man immer differenzieren. Man darf nicht immer schließen von dem, wie geht es ihm? Sitzt im Rollstuhl, dann sind 50.000 natürlich zu wenig. Aber da hat nur ein Teil mit beigetragen. Ne? Und
da
der meiste Teil
Fehler.
war schicksalhaft, dass er im Rollstuhl sitzt. Ja. Und dann muss man das schon sehr differenziert auch betrachten. Und dann ist die Summe wiederum angemessen.
Auf sowas hätte Matthias als Patient oder vielleicht auch seine Angehörigen doch im Leben nicht kommen können, dass da bei den Materialien 2 zusammengepuzzelt wurden, die einfach nicht gingen. Also da brauchte der dich als Anwalt.
Ja, das kann der Laie natürlich nicht wissen. Das müssen aber die Ärzte wissen, dass das nicht zusammenpasst, aber da haben die sich nicht mit auseinandergesetzt. Es war auch hier wirklich ein ungewöhnlicher Verlauf des Ganzen. Das ist nicht der Regelfall. Also im Regelfall kommen Patienten zu uns, die sagen, ich habe eine Hüft-TEP, also Hüft-Total-Endoprothese bekommen, jetzt ist mein Bein kürzer. Das ist das Häufigste, was kommt. Allein daraus zu schließen, dass ein Bein 2 oder 3 Zentimeter kürzer ist als das andere, dass ein Fehler vorliegt, das ist nicht gerechtfertigt, weil es kann bei diesen Operationen, und das ist gar nicht so selten, zu Beinlängendifferenzen kommen. Das allein erlaubt noch nicht den Rückschluss auf einen Fehler, kann aber den Rückschluss darauf zulassen. Weil sehr häufig ist es so, dass die Hüftprothesen in bestimmten Winkel eingesetzt werden müssen. Also es gibt Vorgaben von den Herstellern, die sagen so, der Winkel muss so und so viel Grad sein, von bis, das ist so der Toleranzbereich, wo unser Implantat am besten funktioniert und dann wird aber nicht darauf geachtet. Dann wird das vielleicht intraoperativ kontrolliert, aber ein falscher Maßstab angelegt und dann sind es ein paar Grad zu viel und dann gibt es die Differenzen, dann gibt es die Probleme. Das bleibt ja dann nicht bei der Hüfte, das wirkt sich ja dann aus auf den Rücken.
Ja, ja.
Ne, und die weitergehenden Probleme, die man dann entsprechend hat. Also da muss man schon sehr sorgsam sein und sich erläutern lassen, welches Implantat wird genommen, welche Operationsmethode, Zement oder ohne Zement und gibt noch weitere. Also das muss man sich genau erläutern lassen, wo die Vorteile sind, wo die Nachteile sind. Da ist der Patient auch gefordert und aufgefordert, nachzufragen und sich das wirklich erklären zu lassen, dass man das versteht und was ist ein Schaft, was ist eine Pfanne, brauche ich das und ja, wie viel Knochen wird weggenommen. Also da ist jeder Einzelne aufgefordert, sich schlau zu machen und dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Danke dir auf jeden Fall, Peter, für diesen Fall heute, für diese Folge heute. Und ihr wisst, in einer Woche, am Donnerstag, gibt's schon die nächste Folge. Wir freuen uns auf euch und wenn ihr immer wissen möchtet, was wir so treiben oder auch mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen möchtet, uns gibt es auch auf Instagram, Tatort Krankenhaus. Wir sagen für heute ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.